Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa, dem Europa-Magazin von Radio Dreieckland. Am 28. Oktober 2013, heute verantwortlich für die Sendung, ist die Maike. Was erwartet uns in der nächsten halben Stunde? Natürlich geballte Informationen aus Europa und dem Dreieckland. Im Rahmen der Ausstellung Die Utopie der Widerspenstigen über die 40-jährige Geschichte von Longomai diskutieren morgen die Philosophen Stefan Brodbeck und Hans Sahner über die Frage, ist Utopie eine Laune oder eine Notwendigkeit? Im Vorfeld der Diskussion sprach Kollege Fabian mit dem Büro von Longomai in Basel. Außerdem experimentelle Klänge aus dem Elsass.
Klapperstein, 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 Klapperstein.
Je pense que ça suffit. Ouais. Et après, on prend des voix. On en fait en allemand, on dit
Klapperstein.
Von 21. bis 27. Oktober. 7 Tage nonstop Radio. www.klapperstein.eu. Ein Vorschlag von Radio Campus France.
Klapperstein, eine Woche internationales Radio.
Mehrere Redakteurinnen und Redakteure von Radio Dreieckland nahmen an dem Treffen im elsässischen Klapperstein teil. Heraus kamen experimentelle Klänge und ein kurzer Bericht. Die Musik heute GEMA-frei und traditionell folkloristisch von Unkenschnabel, einer Band, die es in dieser Zusammenstellung nicht mehr gibt. Und wir beginnen mit den Focus Europa Nachrichten vom 28. Oktober 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Heute hat in London der erste Prozess in der Abhöraffäre um die Boulevardzeitung News of the World begonnen. Vor dem Londoner Kriminalgericht wird den 8 Angeklagten vorgeworfen, Mobiltelefone gehackt und abgehört sowie Beamtinnen bestochen zu haben. Unter den Beschuldigten sind unter anderem JournalistInnen des Blattes sowie der ehemalige Pressesprecher von Premierminister David Cameron, Andy Carlson. Alle Angeklagten bestreiten ihre Schuld. Für britische Medien handelt es sich um einen Jahrhundertprozess, der vermutlich mehrere Monate dauern wird. Der Abhörskandal hatte im Juli 2011 zur Schließung von News of the World geführt und dem Medienimperium von Rupert Murdoch einen schweren Schlag versetzt.
Nach den vorgezogenen Parlamentswahlen steht Tschechien vor einem politischen Patt. 7 Parteien sind im Parlament vertreten. Eine Regierungsbildung wird daher schwer. Mit gut 20% erhielten die Sozialdemokratinnen die meisten Stimmen. Mit dem Ergebnis blieben sie jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Deshalb gibt es Rücktrittsforderungen an den Parteivorsitzenden Sobotka. Die Sozialdemokraten stehen nun vor der schwierigen Aufgabe der Koalitionsbildung. Die erhoffte Minderheitsregierung mit den Kommunisten erreichte keine Mehrheit im Parlament. Eine Regierung von Sozialdemokraten und Kommunisten verhindert zu haben, bezeichnete der Multimilliardär Andrej Babiš als Erfolg. Seine populistische Partei, ANO, gilt als der eigentliche Gewinner der Wahl. Mit dem Konzept, den Staat wie eine Firma zu führen, überzeugte der Milliardär jeden 5. Wähler. Über Babiš und seine Partei sagte ein tschechischer Soziologe gegenüber Radio Dreieckland:
Er ist die zweitreichste Person im Land und kontrolliert die Lebensmittelindustrie fast allein. Er bekommt einen Haufen Subventionen vom Staat und jetzt führt er eine Partei an, die kein Programm hat. Sie haben einen Mischmasch aus Forderungen von zivilgesellschaftlichen Initiativen und anderen Parteien gemacht. Sie ist weder rechts noch links, aber es ist eine Partei, die von einem Milliardär kontrolliert wird. Also bringt sie keine wirkliche Veränderung für das Land.
Babiš signalisierte Bereitschaft, eine Minderheitsregierung von Sozialdemokraten und Christdemokraten zu dulden.
Auch nach dem EU-Gipfel bleiben Europas Mauern bestehen. In den letzten Wochen reißen die Meldungen über Bootsflüchtlinge vor der italienischen Küste nicht ab. So auch in der Nacht zum Sonntag, als die italienische Marine erneut über 400 Bootsflüchtlinge vor Sizilien rettete. Insgesamt sind dieses Jahr bereits über 36.000 Bootsflüchtlinge an den italienischen Küsten angekommen. Dies war zwar Thema auf dem EU-Gipfel in der vergangenen Woche, jedoch ist es für die Staats- und Regierungschefinnen kein Grund, die Asyl- und Migrationspolitik der EU zu verändern. EU-Gipfelchef Herman Van Rompuy erklärte lediglich, den Kampf gegen Menschenschmuggel verstärken zu wollen. Eine von Österreich vorgeschlagene Quote für die Aufnahme von Flüchtlingen setze sich nicht durch. Die grüne EU-Abgeordnete Barbara Lochbieler sagte, dass die Staats- und Regierungschefinnen zwar betroffen schauen würden, aber ansonsten alle Fortschritte bei der europäischen Flüchtlingspolitik vehement blockieren würden. Bundeskanzlerin Angela Merkel warf sie eine Mitschuld am Tod unschuldiger Menschen im Mittelmeer vor.
Das Hauptthema auf dem EU-Gipfel in Brüssel waren die erneuten Spionagevorwürfe gegenüber der NSA. Sie soll unter anderem das Mobiltelefon der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel abgehört haben. Auch in Spanien soll die NSA Millionen Datensätze gesammelt und die Mobiltelefone von Regierungsmitgliedern ausspioniert haben. In Frankreich soll der Telefonverkehr breit überwacht worden sein. Konkrete Maßnahmen wurden auch hier nicht beschlossen. In der Abschlusserklärung wurde lediglich festgehalten, den Rahmen für die geplante Datenschutzrichtlinie zeitgerecht umzusetzen. Nicht unterstützt hat der Europäische Rat die Vorschläge des EU-Parlaments, die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit den USA zu unterbrechen sowie das SWIFT-Abkommen auszusetzen. Diese Woche soll eine deutsche und eine EU-Delegation nach Washington reisen. Sie wollen unter anderem darauf drängen, dass die Fragen der deutschen Behörden von vor 8 Monaten beantwortet werden. Unterdessen haben US-Regierungsvertreterinnen eingeräumt, dass Angela Merkel bis vor kurzem von der NSA bespitzelt wurde. Präsident Barack Obama hat davon angeblich erst vor wenigen Wochen erfahren. Im Deutschen Bundestag haben Linke, Grüne und SPD einen Untersuchungsausschuss verlangt, um die Aktivitäten der NSA aufzuklären. Außerdem kündigte die brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff und Angela Merkel an, dass sie eine UN-Resolution gegen Überwachung auf den Weg bringen wollen. Sie soll Ende November in der Generalversammlung abgestimmt werden und wäre daher nicht bindend.
In Madrid gingen zehntausende Menschen auf die Straße, weil baskische ETA-Gefangene freigelassen wurden. Auch ranghohe Politikerinnen der konservativen Regierung nahmen an der Kundgebung teil. Die Menschen protestierten am gestrigen Sonntag gegen ein Urteil des Europäischen Menschengerichtshofs. Dieser hatte vergangenen Dienstag geurteilt, dass Spanien nicht mittels justiztechnischer Tricks die Haft für die ETA-Gefangenen ausdehnen darf. Daraufhin sind bisher 3 ETA-Gefangene freigekommen. Ab dem 8. November wird der Nationale Gerichtshof in Madrid dann weitere Fälle prüfen. Spanischen Medienberichten zufolge sind ungefähr 60 Inhaftierte davon betroffen, sowie über 70 in den kommenden Jahren. Am Dienstag verkündete der Europäische Menschengerichtshof in Straßburg, dass es ein Verstoß gegen die Menschenrechtskonvention sei, wenn Haftstrafen rückwirkend verlängert werden. Spanien ist als Mitglied der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtet, das Urteil zu befolgen.
Tausende Menschen protestierten in Portugal gegen die Sparpolitik. In über 1 Dutzend Städten waren die Menschen dem Aufruf der Initiative Zum Teufel mit der Troika gefolgt. Sie forderten den Rücktritt der konservativen Regierung unter Pedro Passos Coelho. Vor dem Parlament in der Hauptstadt Lissabon hatten sich 2000 Menschen versammelt. Erst vergangenen Samstag gab es große Proteste gegen die Austeritätspolitik der Troika. Im Gegenzug für die Hilfen vom Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Kommission muss Portugal eine drastische Sparpolitik umsetzen. RDL-Korrespondent Ismael Küpeli beschreibt die im Haushaltsentwurf für das kommende Jahr vorgesehenen Kürzungen der Renten und Sozialleistungen wie folgt.
Also unter anderem geht es darum, dass alle Renten ab 600 € um 10% gekürzt werden sollen. Und wie gesagt, Kürzungen im Bildungsbereich, Kürzungen im Sozialbereich, Kürzungen im Gesundheitsbereich, das sind eigentlich die Maßnahmen, die jetzt fortgeführt werden, die auch kein Ende finden.
Vorgestellt wird der Haushalt am kommenden Freitag. Für diesen Tag kündigte der Gewerkschaftsdachverband CGTP Proteste vor dem Parlament an und schloss auch einen Generalstreik nicht aus. In Portugal liegt die Arbeitslosigkeit bei ca. 17%. Für die schwache Wirtschaft und die wachsende Not das Spardiktat verantwortlich.
Junge Menschen können sich jetzt für den Jugend-Karls-Preis 2014 bewerben. Wer zwischen 16 und 30 Jahren alt ist, kann alleine oder als Gruppe ein Projekt einreichen, das andere junge Menschen für Europa begeistert. Letztes Jahr waren das zum Beispiel ein Jugendmedienprojekt aus Spanien oder ein polnischer Fotowettbewerb. Ziel des Jugend-Karls-Preises ist es, die Entwicklung eines europäischen Bewusstseins unter jungen Menschen und ihre Teilnahme an Projekten zur europäischen Integration zu fördern. Die Gewinnerinnen werden im Mai vom Europäischen Parlament ausgezeichnet. Das Parlament und die Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen verleihen den Preis bereits zum 7. Mal. Im Mai findet auch das European Youth Event statt, bei dem das EU-Parlament junge Menschen nach Straßburg einlädt. Unter dem Motto Ideen für ein besseres Europa geht es um Jugendarbeitslosigkeit oder die Zukunft des Internets.
Die Utopie der Widerspenstigen. Im Rahmen der Ausstellung über die 40-jährige Geschichte von Longomai diskutieren morgen die Philosophen Stefan Brodbeck und Hans Sahner über die Frage, ist Utopie eine Laune oder eine Notwendigkeit? Mit Hannes Reiser von Longomai und dem Publikum. Im Vorfeld hat Kollege Fabian mit dem Büro von Longomai in Basel gesprochen.
Der Anlass unserer Unterhaltung, unseres Gesprächs ist sozusagen die derzeit stattfindende Ausstellung Die Utopie der widerspenstigen 40 Jahre Longomai. Für die, die noch nie davon gehört haben, vielleicht in der Kürze eines Radiointerviews zu erläutern, ist schwierig, aber konkret geht es um ein kooperatives Netzwerk, das Projekte in Frankreich, Costa Rica, Schweiz, Deutschland, Österreich und der Ukraine unterhält oder zumindest gute Beziehungen dazu unterhält. Es geht um Kooperativen, die vor allem Landwirtschaft machen. Kann man sich das vorstellen, dass sich da einfach ein paar Leute gefunden haben, die zusammen Landwirtschaft machen? Was ist denn daran widerspenstig?
Von Anfang an war eigentlich bei Longomai ein politischer Hintergrund. Man wollte sich nicht abfinden mit den Verhältnissen auf der Welt. Und es ist ein Kind der Mai 68er Bewegung. Und die Idee, Kooperativen zu gründen, also aufs Land zu gehen, kam eigentlich nach 68 auf, als sich die Bewegung zu laufen hat, als Drogen aufkamen, als Terrorismus aufkam und so weiter. Und wir wollten da nicht mitmachen und hatten dann Kontakte zu Bauern in der Provence und konnten da ein leerstehendes Land kaufen. Es war damals noch sehr billig und das war seit 40 Jahren nicht mehr bearbeitet worden und wir haben da dann von null angefangen, das wieder aufzubauen. Mit dem Ziel, sich eine eigene Lebensbasis zu schaffen, mit Handwerk, also Landwirtschaft als Basis, denn Handwerk und Tierzucht als Basis, aber um weiterhin auch politisch aktiv bleiben zu können. Aber eben gemeinsam das leben zu können, von dem wir geträumt haben, also ein gemeinschaftliches Leben und nicht zersplittert jetzt in der Stadt und auch nicht in der Fabrik oder in irgendwelchen Betrieben sich sagen lassen müssen, was man zu tun hat. Also wir arbeiten ohne Chef.
Mittlerweile hat sich das die Aktivitäten der Longomai-Kooperativen ja sehr breit aufgestellt. Es geht von Schafszucht, Spinnerei, Weinbau, Gemüsebau, Konserverie bis hin zu, ja, was macht er noch alles? Holz, Landwirtschaft natürlich im Allgemeinen und auch Ferienwohnungen gibt es in verschiedenen Kooperativen. Mhm. Ihr macht aber auch viel außerhalb von Landwirtschaft konkret. Also jetzt, das ist ja alles irgendwie landwirtschaftliche Tätigkeit beziehungsweise Ferien auf dem Bauernhof gehört ja heutzutage in Europa schon fast dazu. Was macht ihr noch? Was beschreibt sozusagen das explizit Politische? Was sind die politischen Aktivitäten von Longomai?
Ja, verschiedene Sachen. Eine Sache ist auch alternative Medien. Und wie Radio Dreieckland betreiben wir ein Radio in Südfrankreich, Radio Saint-Sin. Dessen Radius hat etwa von 100 Kilometern. Und wo man versucht, eben auch den Leuten in der Region eine Stimme zu geben und auch international Leute, die sonst kaum zu Wort kommen, die an dem Radio ihre Sache vertreten können. Und sonst sind wir sehr viel in der Flüchtling- und Sonnpapierarbeit, auch hier in der Schweiz vor allem. Ja, und dann, also vor allem machen wir Widerstand gegen die industrielle Landwirtschaft. Wir sind in Kontakt in Andalusien, in Südspanien mit der Landarbeitergewerkschaft SOC und wir haben da verschiedene Beratungsbüros für die Migranten aufgebaut, die ausgebeutet werden in dem Plastikmeer von Almeria, also dort, wo die Plastikgewächshäuser sind für das Gemüse, was dann hier im Winter angekarrt wird in die Supermärkte. Und wir unterstützen dort die Arbeit mit Immigranten, also Hilfe zur Selbsthilfe, dass sie sich wehren können gegen die Zustände.
Eine interessante Frage für mich und aus einer europäischen Perspektive ist ja auch die Kooperativen sind ja relativ weit verstreut. Wie funktioniert denn das Netzwerken? Also wie bleiben die Verbindungen erhalten zwischen den doch weit verstreuten Kooperativen in Südfrankreich und dann im Uhlenkrug in Mecklenburg-Vorpommern oder gar in die Ukraine?
Ja, es gibt regelmäßige Treffen. Also mal abgesehen davon, es gibt immer viele Leute, die reisen, also die auch eine Zeit lang in einer anderen Kooperative verbringen. Also ich bin hauptsächlich in Südfrankreich und dann teilweise in der Schweiz auf unserem Hof im Jura oder hier im Büro in Basel. Und sonst finden dreimal pro Jahr sogenannte interkooperative Treffen statt, wo Delegierte zusammenkommen von den einzelnen Kooperativen. Da wird vorher in jeder Kooperative diskutiert, was besprochen werden soll. Und dann trifft man sich und dann gibt es wieder ein Feedback noch in der jeweiligen Kooperative.
Trotz des europäischen Charakters des Projekts ist es kein Zufall, dass diese Ausstellung, die Utopie der Widerspenstigen, 40 Jahre Longomai, gerade in Basel stattfindet. Was ist denn so die Verbindung zum Dreieckland? Wie hat sich das ergeben und dann kommen wir vielleicht zu den Inhalten der Ausstellung danach?
Ja. Longomai, da gab es den ersten Kongress, also den Gründungskongress im Dezember 1972 in Basel. Der ging damals aus von zwei militanten linken Gruppen, von Spartacus in Wien und Hydra in Basel. Das waren Gruppen, die militante Aktionen gemacht haben gegen Heimerziehung, gegen Drogen, gegen schlechte Lehrlingsausbildung. Und die haben dann verschiedenste Jugendgruppen, Organisationen angeschrieben und eingeladen nach Basel. Und dort ist dann die Idee festgemacht worden, eben Longomai anzufangen in Südfrankreich mit der ersten Kooperative.
Also, ich sag mal vielen Dank.
Ja, ich danke dir.
Ah.
Klapperstein, eine Woche internationales Radio. Das Wort haben Caro, Felix und Mathieu, die letzte Woche zu Gast im Elsass waren.
Für das unter dem Label Klapperstein organisierte Zusammentreffen war eine Frequenz zu haben, die nur temporär vergeben wird und welche das französische Radio Campus Mulhouse gerne dauerhaft nutzen würde. Angesprochen waren vor allem junge Menschen aus den Dreieckländern, sich auszutauschen, an Workshops teilzunehmen und spontanes Radio zu machen. Entsprechend viele Franzosen, ja, vor allem Männer, waren vor Ort, aber auch vereinzelte Deutsche aus Freiburg, Berlin und Erfurt hatten den Weg auf sich genommen. Neben improvisativ-sprachlicher Radiogestaltung waren vor allem experimentelle Klänge ein Schwerpunkt des Klapperstein-Treffens. Felix, du hast die Gruppe eigentlich am Donnerstag in Freiburg getroffen. Was war denn da los in Freiburg? Also was haben die gemacht?
Ja, sie sind erstmal hier zum Radio Dreieckland gekommen und haben sich das angeschaut. Also Andreas hat eine Führung gegeben. Genau, und danach bin ich mit denen noch in die Stadt gezogen und wir sind dann schlussendlich im Café Atlantik gelandet, wo wir bis um 1 Uhr nachts ungefähr, glaube ich, Live-Sendungen gemacht haben. Also die haben sozusagen ihre Station, hatten alles dabei, ein Mischpult und Computer und Kopfhörer, Mikrofon und so weiter und haben sich da aufgebaut in der Ecke des Café Atlantik und dann einfach ja live improvisativ gesendet und dann immer mal wieder irgendwelche Leute interviewt, die gerade vor Ort waren oder irgendwie von dem Fußballspiel, das da gerade dann auch gezeigt wurde, mal ein bisschen berichtet oder derartig ist. Das war auf jeden Fall schon mal sehr amüsant.
Und was hast du dann für Workshops besucht in den folgenden Tagen?
Genau, ich bin ja mit denen dann zurück noch in der Nacht dann nach Mulhouse und am Freitagmorgen ging es dann los mit den Workshops. Da konnte man zwischen zwei wählen und zwar ging es bei dem einen Workshop ging es darum, da haben die im Prinzip einen Ghetto-Blaster auseinandergenommen und neu verkabelt und damit dann eben so verrückte Sounds auch gemacht, so in dem Stile von wie wir es gerade eben gehört haben. Und ich habe teilgenommen an einem Workshop, wo wir einen Mikrokontakt hergestellt haben. Das ist sozusagen ein Audiokabel, das wir ein bisschen auseinandergeschnitten haben und dann die inneren Kabel auch neu verdreht und dann auf so eine Messingplatte drauf geschweißt. Und genau, und das kann man dann eben irgendwo anschließen und dann auf Oberflächen damit rumspielen und das ergibt dann auch sehr, ja, besondere Klänge.
Okay, und was nimmst du jetzt von diesem ganzen Klapperstein-Treffen mit? Was hast du dabei gelernt oder was hat dich da am meisten beeindruckt oder so?
Also ich denke, ich nehme am meisten mit sozusagen die Erfahrung irgendwie mit den Menschen da vor Ort und einfach mal das kennengelernt zu haben, eben wie es ist, in Frankreich jetzt zum Beispiel Radio zu machen. Also da hat man schon deutliche Unterschiede festgestellt, eben wenn man jetzt sich diese Klänge anhört, die man hier jetzt eben eigentlich eher nicht spielen würde, aber die da auf jeden Fall oft gespielt werden anscheinend oder gerne gemocht werden. Und ja, und einfach eine andere Art Radio zu machen, eben viel mehr spontaneres, improvisativeres Radio und natürlich auch eben diese Sprachunterschiede und dass wir teilweise dann auch irgendwie spontan einfach so Diskussionen gemacht haben, sozusagen live auf Sendung auch dann mit halt Deutsch, Französisch, Englisch gemixt und das hat sehr viel Spaß gemacht und es war einfach eine schöne Erfahrung und genau. Das denke ich, nehme ich davon mit. So.
Es war auch teilweise ein bisschen schwierig, weil halt viel Französisch gesprochen wurde und jetzt auch keine Übersetzerinnen vorgesehen waren. Also es wurde dann manchmal halt so informell übersetzt, aber ich habe halt auch teilweise einfach nicht so viel dann verstanden. Also Englisch manchmal, wobei das auch nicht so super gut geklappt hat.
Von den Franzosen her.
Also der Organisator hat es gesprochen. Es ist schon schwierig zu verstehen und es klingt auch irgendwie komisch, wenn er einerseits so Französisch spricht und dann dieses Elsässerdeutsch. Also der konnte das aber noch und manche haben dann, glaube ich, auch so darauf geantwortet. Also so ein bisschen ist es schon noch da, aber von uns kann das ja wahrscheinlich.
Also das war schon eine Generation, ältere Generation, diese Leute, die darauf reagiert hatten. Und es waren auch nicht so viele Elsässer da. Mhm. Das heißt, es waren so die Freunde von diesem Organisator so um die 40 herum oder so.
Mhm. Also so als gemeinsame Verständigungssprache.
Ja. Klappt's nicht?
Also wir waren beide nicht die ganze Woche da. Wir haben hauptsächlich an einer Radio-Bus-Tour im Dreieckland teilgenommen, was am Donnerstag und Freitag stattfand. Und wir sind da quer durch, also von Basel nach Mulhouse, den Vogesen und dann nach Freiburg und am Rhein sind wir da rumgefahren und haben Töne aufgenommen von irgendwelchen Orten, also zum Beispiel das Goetheanum, also so ein Rudolf-Steiner-Zentrum, internationales Rudolf-Steiner-Zentrum in Basel, und so von Wasserkraftwerken und so komische Dinge.
Ja, also wir waren auch am Flugplatz in Basel und haben aufgenommen, wie Flugzeuge gelandet sind. Oder dann waren wir auch in so einer alten Fabrik und haben da versucht, irgendwie Geräusche einzufangen. Also es war jetzt so ein bisschen anders, wie ich es mir vorgestellt hätte. Also dass man nicht so jetzt inhaltlich arbeitet, zum Beispiel irgendwie Interviews führt oder eine Umfrage macht, sondern es ging wirklich um die Klänge, die wir da aufgenommen haben.
Jetzt könnt ihr Eindrücke davon erhalten, was wir bei dieser Bustour so für Klänge aufgenommen haben.
Ich bin heute mal hierher gekommen, um die Akustik auch ein bisschen auszuprobieren, weil ich benutze dies als Grundton, so Klangraum, um Mantren zu singen dann auch. Also, und was ist ein Mantren? Ist ein Begriff, das sind so uralte so Texte, spirituelle Texte, Sanskrit und für Meditationszwecke und so weiter. Das ist, finde ich, das sehr gut geeignet. Das klingt dann so.
Vielleicht könnt ihr euch fragen, was kann man denn mit solchen Tönen anfangen? Nun, jetzt spielen wir einen Auszug aus einem halbstündigen Radioklangkunststück, was Klangkünstler oder Radiokünstler, ich weiß nicht so genau, wie man die nennt, am Samstag gespielt haben beim Klappersteintreffen.
Was spannend wäre, dass wir eben ein gemeinsames Radio machen, also zum Beispiel gerade mit Mulhouse, dass wir uns da treffen könnten und eine gemeinsame Sendung machen, weil es ja auch die Wege einfach nicht so weit sind und es ja komischerweise, also bei RDL viele fremdsprachige Sendungen gibt, aber überhaupt nichts mit Frankreich. Und da hatten wir überlegt, ob wir dann eine gemeinsame Sendung anstoßen. Und was auch noch spannend wäre jetzt gerade für Fokus Europa, es gibt so ein Projekt, wo auch junge Menschen ins Europäische Parlament gehen, einmal im Monat und dann, also während der Plenarsitzung in Straßburg, dort Interviews führen. Und da, ja genau, könnte man sich auch das mal anschließen und anhören. Und wir hatten auch darüber gesprochen, also es gibt auch so eine Austauschplattform für die Campusradios, also sowas Ähnliches wie das freie Radionetz hier bei uns. Und dass wir uns da auch irgendwie mit den Beiträgen austauschen und dann eben anhören, was in Frankreich gemacht wird und umgekehrt.
Es haben uns auch Leute da angesprochen von Mulhouse, die meinten, naja, das wäre cool, wenn wir irgendeine Sendung erstmal anfangen können, sei es über Künstler, also nicht Künstler, Kultur in Mulhouse und Freiburg, mhm, oder sei es über so die jeweilige Stadt oder so das Land vorstellen oder sowas, so interkulturell.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.